Das Jazzgespräch.
Und ich schaue schnell, ja, Stromversorgung ist gewährleistet, uns geht's gut, wir sind jung, der Sommer ist alt.
Aufnahme läuft. Der Sommer ist alt, ja. Also er ist dann alt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Im Moment ist immer noch zu jung. Aber das ist das richtige Stichwort, jung. Jung ist auch der gestorben, über den wir heute sprechen wollen, nämlich ein gewisser Lee Morgan, US-amerikanischer Trompeter, der ja leider nur 34 Jahre alt geworden ist.
Ich bin noch ganz platt von der assoziativen Bogen, den du da jetzt gespannt hast, von
Wahnsinn, gell?
jungen Sommer zu
Ist mir
jungen Musiker.
trotz der Hitze eingefallen, ja.
Sensationell. Aber genau dieses Thema, dass der Lee Morgan, hast du es jetzt schon gesagt, ich glaube 34 Jahre
Ja.
ist er geworden, geboren am 10. Juli 1938, wie sympathisch ein Krebserl. Und dann am 19. Februar 1972 gewaltvoll zu Tode gekommen. Ich glaube, das hast du dann doch nicht gesagt.
Nein.
Ja, er ist gewaltvoll zu Tode gekommen, wie wir beide wissen. Nämlich erschossen von seiner eigenen Ehefrau, glaube ich, aus Eifersucht, weil er eine Affäre mit einer anderen hatte. Und da muss man jetzt sagen, ein bisschen müssen wir dieser Dame schon böse sein, wenn man sie vielleicht ja sogar verstehen kann, zumindestens die Verheirateten und die Frauen unter uns, keine Ahnung, da setze ich mich jetzt gerade in die Nesseln. Jedenfalls muss man ihr insofern ein bisschen böse sein, weil sie halt schon eine Karriere, die vielleicht gerade angefangen hat, so richtig spannend zu werden,
Tja,
mit je unterbrochen hat.
wem sagst du das? Ja, es ist tatsächlich so, dass sein letztes Album, das eigentlich gar kein Album mehr ist, sondern The Last Session betitelt wird, das Beste ist, was er gemacht hat. Also, er hat schon andere gute Sachen auch gemacht, aber wenn das so weitergegangen wäre, was hätte daraus noch entstehen können? Ja, nicht zu vergessen, die Live-Aufnahme, die ja früher aufgenommen
In
wurde.
einem sehr, sehr ähnlichen Licht zu strahlen weiß.
Genau.
Aber vielleicht zunächst einmal eine grundsätzliche Einordnung, wer der Lee Morgan als Musiker war. Ich glaube, die biografischen Dinge, Stefan, wirst du uns eh zu Gemüte führen. Da bist du ja meistens sehr belesen. Wenn du willst, sage ich einfach ein bisschen, wie mein Blickwinkel auf den Lee Morgan als Trompeter ist. Er ist ohne Zweifel einer von den wirklich Großen. Also ich sage einmal, wenn man an Trompete im Jazzbereich denkt, fallen einem Louis Armstrong, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Chet Baker, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Clifford Brown und dann mir eben auch der Lee Morgan ein. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen von den ganz Großen vergessen. Die bilden interessanterweise für mich gedanklich auch immer so ein bisschen ein Paar. Miles Davis und Chet Baker, wobei der Unterschied zwischen den beiden vielleicht sogar größer ist als die Gemeinsamkeiten, stehen so ein bisschen für eine sehr verhaltene, coole Art, die Trompete zu spielen. Armstrong und Gillespie für dieses fröhliche, nervöse. Freddie Hubbard und Shaw auch für den Aufbruch in den Jazzrock und für eine schmetternde, oft glasklare Trompete. Und die Schule von Clifford Brown und Lee Morgan ist so für mich ein bisschen diese klassische Trompete, die fast ein bisschen neutral ist, beim ersten Anhören sich sehr, sehr gut ins Ensemble hineinfügt, irgendwie alles kann, sehr gut intoniert ist, klare Töne, wie gesagt, fast ein bisschen dezent.
Ja, kommt gut, ja. Also das
Ja,
ist
ja,
smooth, würde ich sagen, ja.
ja.
Es ist, wenn Trompete kann ja schnell mal auf die Nerven gehen, wenn sie so schneidend und klirrend daherkommt. Beim Lee Morgan ist es eigentlich nie der Fall. Ja. Es fügt sich, wie du gesagt hast, immer ins Bandgeschehen ein. Es ist immer ein dezent geblasenes Instrument. Ja.
Ja.
Streckenweise hat er mich, also ganz wenig, aber doch manchmal an einen Miles Davis erinnert. Ja. Kommt aber sehr selten vor. Aber im Vergleich jetzt zum Beispiel zu denen, die wir hier in der Sendung schon hatten, wie Freddie Hubbard oder Woody Shaw vor kurzem erst, das ist ein anderer Stil.
Ja, wie gesagt, hör dir mal Clifford Brown an und schau, ob du da Ähnlichkeiten erkennst. Ich würde sie sofort erkennen. Und was man beim Lee Morgan beim näheren Hinhören, und da muss man wirklich bewusst sagen, beim näheren Hinhören absolut ins Ohr gestochen ist, ist diese eigentlich interessante Kreativität. Dadurch, dass er nicht irgendwie durch Effekte zu glänzen weiß, wie ich sag's mal, inzwischen wissen es nicht nur der Stefan, sondern alle anderen, die uns zugehört haben, dass ich ein großer Miles Davis-Fan bin. Und daher als großer Lover des Miles Davis traue ich mir auch kritisch zu sagen, er hat halt auch sehr effektvoll Trompeten gespielt und mit seinem gedämpften Trompetenspiel und diesem wirklich auch Geräusche blasend manchmal, hat er quasi schon Effekte erzeugt. Und dieser sehr klassische Stil, den der Lee Morgan an den Tag legt, nahezu effektlos zu spielen, da musst du dich dann auch viel mehr auf die Melodiebögen konzentrieren. Und das bringt dann, finde ich, Erstaunlichstes zutage, weil er für mich ein extrem kreativer Improvisator ist und seine Soli, Gott sei Dank in der späteren Phase seiner Karriere auch wirklich ausgedehnte, lange Soli, experimentierend, sind im höchsten Maße kreativ und unterhaltsam, finde ich.
Ja, unterhaltsam, das ist ein gutes Stichwort für die Musik, die da dir streckenweise entgegenkommt. Wenn du seine Alben durchhörst, zu den einzelnen Stücken dann noch später. Vielleicht noch ein bisschen was zu seiner Biografie. Wann er geboren ist, hast du schon gesagt. Er ist ein Kind Philadelphias. Damit ist er in einer Stadt aufgewachsen, die viele bekannte, heute bekannte Musiker hervorgebracht hat, unter anderem und dann in erster Linie vor allem John Coltrane. Wenn man dem Internet glaubt, dann galt Lee Morgan auch als Wunderkind, ja, weil er halt auch schon mit 18 Jahren in der Dizzy Gillespie Band gespielt hat und relativ früh bei Blue Note aufgeschlagen ist und dort auch Zeit seines Lebens, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, geblieben ist. Und dort ein wahnsinnig großes Werk für seine 14 Jahre, in denen er aufgenommen hat, hinterlassen hat.
Es muss mal, es muss, ja, sag mir
Ja,
bitte.
und mit vielen Musikern zusammengespielt hat, die heute, also aus heutiger Sicht, Rang und Namen haben, ja, die man immer noch kennt. Da werden wir dann auch noch dazu kommen.
Ja, und jetzt wollte ich noch ergänzend dazufügen, es ist fast ein bisschen schade, dass er so erfolgreich bei Blue Note gewesen ist, wie er auch eben als Hardbop-Trompeter einer der erfolgreichsten, vielleicht sogar der erfolgreichste und der typischste Hardbop-Trompeter war, weil das dazu geführt hat, dass er halt wirklich eine unzählige Anzahl von klassischen Hardbop-Alben nicht nur geprägt hat durch sein Mitspielen und dann eben beim Art Blakey, sondern eben auch unter eigenem Namen gemacht hat mit großen Begleitern. Wir werden uns dem dann eh noch widmen. Aber ein bisschen kommt mir beim Durchhören und auch Durchschauen seines musikalischen Werks so ein bisschen. Wann er früher bereits angefangen hätte, sozusagen an seinem Renommee als Hard-Pop-Trompeter zu zweifeln, dann hätte man mehr von seinen wirklich großartigen, eigenständigen Werken, die er wirklich in den letzten Jahren sehr komprimiert von sich gegeben hat. Das ist zwar alles toll, was er als Hard-Pop-Trompeter gemacht hat, aber es bleibt halt Hard-Pop und das ist natürlich
Ja,
dann.
das wird dann auch irgendwann redundant, ja.
Es wird dann ein bisschen redundant, ja. Wobei man
Richtig.
schon sagen muss, dass er es geschafft hat, schon sehr, sehr eigenständige Werke auch im Hardbook-Bereich zu vollbringen.
Ich habe ja auch für diese Sendung eine Playlist vorbereitet, die übrigens, ich sag's jetzt gleich, als Hinweis auf Spotify zu finden ist, unter dem bekannten Profil. Und die Playlist habe ich jetzt im Hinblick auf die Sendung, die wir jetzt aufnehmen, noch einmal durchgehört. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Playlist, das wäre das ideale Album gewesen über den Lee Morgan, ja. Weil ich wirklich die einzelnen Stücke alle sehr, sehr mag, die ich darauf genommen habe. Aber es ist ja halt dann oft so, dass von einem Album nur ein Stück bleibt und der Rest dann eigentlich eher vernachlässigbar ist.
Er hat es uns ja auch schwer gemacht, Stichwort ein Stück vom Album, er hat es ja schwer gemacht, wenn du sagst, okay, welches von, zum Beispiel aus dem Bereich Hardpop, welches der Alben wäre denn das naheliegendste? Wer hat es doch tatsächlich geschafft, in der Zeit seiner Hardpop-Karriere auf jedem Album mindestens eine Nummer unterzubringen, die dermaßen bestechend ist, also für mich zumindest, dass dann am Ende des Tages sagen wir mal, in meinem Plattenregal und auch auf einer möglichen künftigen Wunschliste halt auch noch sehr, sehr viele Platten aus seiner Hardpop-Zeit Platz fänden, weil da, wie gesagt, immer ein oder zwei Stücke drauf sind, wo man sagt, also die will man unbedingt irgendwo auf einem guten Plattenteller hören.
Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen, die wir hier in der Sendung hatten, ist sein Werk relativ gut abgedeckt im Hinblick auf Angebot am Markt.
Ja.
Also es gibt sehr viel von ihm im Moment. Es kommen auch gerade neue Sachen raus in der Tone-Poet-Reihe. Natürlich mit dem entsprechenden Preis, aber man kriegt so fast alles von ihm. Manches halt nur auf CD, aber in Wirklichkeit ist er gut vertreten.
Ja, stimmt. Dankbar und für alle die sich heute ein bisschen begeistern lassen für die Musik von Lee Morgan, schlagt nur ruhig zu, es ist einiges zu finden.
Hast du zufällig eine Dokumentation über ihn gesehen? Es gibt da angeblich einen Film, ja. Ich kenne ihn nicht.
Nein, also ich habe auch nie etwas von ihm gesehen, außer irgendwelche zwei, drei Randbemerkungen in unterschiedlichsten anderen Jazz-Sendungen. Was eigentlich bemerkenswert ist, weil wenn man so drüber nachdenkt, sind auch die genannten Trompeter, von denen wir heute schon gesprochen haben, irgendwo in den unterschiedlichsten Filmen aufgearbeitet worden, seien es Dokumentationen, Biografien oder sogar Spielfilme. Und über Lee Morgan tatsächlich, obwohl das ja eigentlich auch ein sehr spannendes Leben ist, vor allem das Ende ist ja dann durchaus eines Filmes würdig, wüsste ich jetzt nicht, wo der.
Naja, es gibt einen Film,
Okay.
der
Und
ist
der
2000,
genannte, den du
der
da jetzt gerade
ist,
genannt.
genau, der ist 2016 erschienen, heißt I Called Him Morgan, ist von einem schwedischen Regisseur gedreht worden. Aber ich bin auf den Film jetzt nicht gestoßen, das meinte ich.
Ja. Und ist es eine Biografie oder was wäre das
Es
dann?
ist ein, ja, es ist ein Dokumentarfilm,
Dokumentarfilm über
ja.
sein Leben und Wirken. Na gut,
Ja,
so weit, so gut.
genau.
Wo steigen wir denn plattentechnisch ein aus deiner Sicht, Stefan, beim Lee Morgan?
Naja, 1957 waren seine ersten Veröffentlichungen. Das sind alles Werke, von denen man merkt, in welcher Zeit sie gemacht worden sind. Also alles Kinder ihrer Zeit, so würde ich sie mal benennen. Viele Standards, aus meiner Sicht eher behäbig, ja. Also nichts, was mir jetzt wirklich im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ich habe da zum Beispiel City Lights oder The Cooker oder Candy. Durchaus mit extrem bekannten Musikern. Da habe ich den Paul Chambers, den Curtis Fuller, den George Coleman, den Pepper Adams, den Sonny Clarke. Aber das sind halt alles sehr standardorientierte Werke. Es gibt eine interessante Version von A Night in Tunisia auf The Cooker. Es gibt auf City Lights einen schönen Titel, der heißt Tempo de Waltz. Die beide sind auf der Playlist zu finden. Mehr würde ich dazu aus meiner Sicht gar nicht sagen wollen.
Ich ergänze nur damit, dass ebenfalls aus dem Jahr 57 ein Werk, das mir bis jetzt noch nicht wirklich untergekommen ist, außer hier und da bei einer Plattenbörse, dessen Bedeutung ich bis jetzt definitiv unterschätzt habe, hier noch zu ergänzen wäre, nämlich Lee Morgan Volume 3. Das ist vielleicht sogar aus diesem Jahr oder aus diesem Zeitraum seiner Karriere das für mich empfehlenswerteste Werk.
Ist es möglicherweise eine Compilation aus dieser Zeit oder?
Ich glaube nicht. Es ist eigenständige Platten von Blue Note. Warum die damals Volume 3 hieß, weiß ich auch nicht. Offensichtlich hat er da schon vorher irgendwelche Dinge gemacht, die einen veranlasst haben, das dann Volume 3 zu nennen. Er spielt mit relativ vielen Leuten, also hat unterschiedlichste Besetzungen. Und das ergibt sich damit ein sehr rundes Bild und auch ein sehr typisches Bild für den damalig sehr geradlinigen, aber eben auch sehr unterhaltsamen Hardbop. Der Gigi Gryce ist zum Beispiel da ein Mitmusiker gewesen, der Benny Golson, der Paul Chambers, der Wynton Kelly. Also interessante Mitspieler und sehr, sehr runde Musik, vielleicht auch am ehesten noch verhaftet in der Tradition dem klassischen Clifford Brown Hardbop.
Jo, Lee Morgan habe ich dann wieder am Radar 1963. Es gab natürlich da Alben dazwischen, also wenn du da dazu was sagen willst, gerne. Aber bei mir fängt es dann eigentlich an mit seinem Hit, ja, wenn man das beim Jazz so sagen kann, aber offensichtlich war das tatsächlich ein Hit, The Sidewinder. Blue Note Album mit Joe Henderson, Billy Higgins am Schlagzeug, Bob Grandjo. Ich habe das Album zu Hause schon seit langem. Ich habe mir es jetzt wieder angehört. In Wirklichkeit finde ich insgesamt ist das Album, naja, das Sidewinder, ja, das geht ins Ohr. Der Rest ist nicht wirklich etwas, wo ich sage, das muss man unbedingt haben.
Also ich schließe mich dir insofern an, dass ich auch finde, das ist ja das Album, das von der gesamten Jazzkritik irgendwie als sein wichtigstes sogar betrachtet wird. Nämlich,
Ja, es ist sein erfolgreichstes wahrscheinlich, aber sein
es war,
wichtigstes
genau, es
wohl
war
eher
sein
nicht.
erfolgreichstes, ja, aber ich meine, ich denke mal, Allmusic gibt ihm 5 Sterne, ich glaube, Penguin Guide gibt ihm 4 Sterne und es ist in beiden Fällen das am höchsten bewertete Album. Und das finde ich dann ein bisschen übertrieben, weil schon aus dieser Periode fällt mir sofort eine Platte ein, die ist zwar, ich glaube, 2 Jahre später entstanden, hat aber einen sehr, sehr ähnlichen Stil und eine viel spannendere Musik, also eine noch, also mal in Summe konsistentere Musik. Das wäre nämlich aus dem Jahr 1965 Cornbread. Hast du dich in die reingehört?
Ja, ich habe zwar noch einiges dazwischen, aber egal. Cornbread ist ein Album mit, ich glaube, erstmals mit dem Herbie Hancock.
Mhm. Ich glaube, der
Und
Jackie McLean spielt
Jackie
auf
McLean spielt
Mhm.
auch da mit. Ich habe da geschrieben, das ist, ich habe mir die Notizen dazu gemacht, ich würde mir das nicht merken. Lässiges Album, hohes Niveau. Und auf die Playlist ist auch das Titelstück Cornbread gekommen. Ich habe überhaupt das Gefühl gehabt, dass die Kooperation mit Jackie McLean ganz gut funktioniert hat. Besser als mit Joe Henderson. Ich weiß nicht warum. Mir ist das beim Hören so vorgekommen. Und das waren ja seine hauptsächlichen Begleiter so in den Mid-60ern. Entweder Joe Henderson oder Jackie McLean.
Ja, wobei ich beiden sozusagen quasi, ich finde auch den Joe Henderson mit dem Lee Morgan gemeinsam sehr spannend, weil sowohl der Joe Henderson als auch der Jackie McLean ja einen ganz klaren Drift zu einem akademischeren Jazz haben, so ein bisschen in die
Ja,
Avantgarde
schon, aber
hineindriften.
ich versuche das vielleicht zu erklären. Zum Beispiel am Album The Rump Roller, das ist auch 65 offensichtlich erschienen oder zumindest aufgenommen, so genau habe ich das jetzt nicht recherchiert. Dieses tolle Cover, ja, wo sie der Schriftzug so runterzieht, so zerrinnt irgendwie The Rump Roller. Ja. Das ist ein Album mit Joe Henderson und ich habe da vermerkt, da gibt es sehr schöne Harmonien der Bläser drauf. Aber Henderson stiehlt ein wenig die Show. Weißt du, der Lee Morgan ist da sehr im Hintergrund. Und der Rump Roller, glaube ich, war ja der Versuch, diesen Hit, den er gehabt hat mit der Sidewinder, nochmal zu wiederholen. Mit dem Titelstück der Rump Roller ist ihm nicht gelungen. Es ist auch bei weitem nicht das beste Stück auf dem Album. Da gibt es Stücke, was das wir schon in dem Kopf haben, das heißt Ada. Und das klingt so, als wäre es aus einer coolen 60s, aus einem coolen 60s-Film. Ja, das ist sehr bluesig. Das ist wie also so ein britischer Peter Sellers-Film oder ein amerikanischer Film mit einem, ich weiß es nicht, Robert Redford zum Beispiel. So ein richtiger cooler 60s-Film, ja. Und das so klingt die Filmmusik, was das. Und das kommt dann bei anderen Alben wieder.
Das würde ich jetzt auch noch einmal unterstreichen wollen, und zwar doppelt. der Lee Morgan und der Hardbop, den der Lee Morgan gemacht hat, der hat genau dieses Element, du hast das eigentlich sehr, sehr schön bereits zusammengefasst, dieses Filmische, dass wir und dass andere Nostalgiker, die auch Filme aus dieser Zeit kennen und schätzen, glaube ich, wirklich mögen. Er hat dieses unterhaltende, cinephile, auch sehr erzählende Element in seinem Hardbop, und das zieht sich eigentlich durch all diese Platten durch. Also es ist eigentlich nie fad. Es ist immer irgendwie beschwingt, und es sind sehr prägnante Melodien, die gleich mal ins Ohr gehen. Das hat er eigentlich auf vielen seiner Platten drauf, und das schätze ich auch sehr an ihm.
Es ist auch das, worauf du dich einlassen musst. Ja, da kannst du es natürlich auch ablehnen, indem du sagst, das ist so, so banal und das ist ja nicht wirklicher Jazz und so weiter. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann sagst du, okay, es muss nicht immer anstrengend sein, sondern es kann ja irgendwann einmal swingen und unterhaltsam sein, dann bist du da genau richtig.
Und ich meine, er entlohnt dich ja sozusagen, wenn du dich auf das einlässt, damit, dass er und seine Mitmusiker wirklich immer ausgesprochen unterhaltsame, kreative, intellektuelle Soli beisteuern. Also er lässt dich nicht mit irgendeinem banalen Blues-Schema, über das er ein bisschen drüber fort, und dann sagt man, okay, das habe ich in anderen Zusammenhängen auch schon mal gehört, vielleicht nicht besser, aber eben auch schon mal gehört. Mitnichten. Also er ist wirklich sehr, sehr kreativ unterwegs und überrascht dich dann immer mit nicht nur interessanten Läufen, sondern wirklich auch mit einer eigenen Stilistik. Da fällt mir zum Beispiel sofort eines der wichtigsten Werke des Hardbop ein, nämlich vom Art Blakey Morning. Und das titelgebende Stück auf Morning ist auch, wenn man reinhört, das ist mir erst jetzt bewusst geworden, Stefan, huch dir das einmal an und bin interessiert, wie es dir geht, mir erst klar geworden, dass genau der erste Chorus vom Lee Morgan eigentlich dem Stück diesen prägnanten Charakter gibt. Und er spielt da eine Phrasierung, die ausgesprochen ungewöhnlich ist, nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Art, wie man im Hardbop eben Soli angelegt hat. Und das ist aber etwas, was sich dann vor allem in seiner späteren Phase, finde ich, auf eine ausgesprochen angenehme Art und Weise bemerkbar macht. Er scheut sich in keinster Weise, dass er melodiöse Experimente eingeht. Bei ihm ist es, finde ich, weniger, dass er rhythmisch oder mit geräuschartiger Perfektion versucht, Innovatives zu schaffen, sondern er geht einfach mit sehr, sehr interessanten Phrasierungen und Melodie-Zusammenstellungen, macht er auf sich aufmerksam.
Ja, und die ganzen Stücke funktionieren einfach durch die Bläserharmonie. Ja,
Ja.
auch wenn jetzt zum Beispiel nur ein Blasinstrument beginnt, es steigt dann ein zweites ein und die spielen dann gemeinsam die Melodie. Und dann kommt die Rhythmussektion dazu und das funktioniert dann auch, wenn die Melodie eingängig ist. Und das ist ja bei Morning der Fall, es ist bei Sidewinder der Fall, das ist bei Maiden Voyage oder was auch immer der Fall. Ja? Also das alles, das merkt man sich alles, ja. Oder Night in Tunisia. Aber weil ich gesagt habe, Filmmusik, es ist ja gleich auch auf dem Album Infinity, das offensichtlich auch 65 erschienen oder aufgenommen worden ist, das ist mit dem Jackie McLean gemeinsam aufgenommen worden. Und das ist auch so ein Spiel auf Augenhöhe. Und da gibt es auch so ein Stück, das heißt Miss Nettie B. Das ist genau dasselbe wieder. Das ist so ein bluesiger Jazz-Song, der dir sofort irgendwie also mir zumindest die Assoziation gibt, ah, jetzt sitze ich im Kino. Ja.
Hast du das Album Infinity ein bisschen genauer gegeben? Weil ich
Ja,
gestehe, das ist ein bisschen, ja, wie ist denn das? Weil das gibt es nämlich jetzt auch gerade, glaube ich,
es
irgendwo
gibt auch gerade,
in der
also
Tonpoint-Ausgabe.
ich hab da geschrieben, dass da für mich die Chemie stimmt zwischen Jack McLean und Lee Morgan, dieses Spiel auf Augenhöhe. Es sind auch diese super Harmonien oder Chöre, wie auch immer man das bezeichnet, wenn beide Bläser gleichzeitig Melodie spielen. Ist ein gutes Album.
Aber kein Album, das insgesamt ein bisschen herausragend wäre, oder?
Ja, doch, ich hab's, also müsste man nochmal durchhören, aber ist durchaus eins im höheren Rang, sage ich mal so. Ja.
Na, deswegen spannend, weil am Ende des Tages dann doch mehr Platten überbleiben, wo man sagt, naja, da kann man schon sich mehr
Ja,
Gedanken
ja,
darüber
ja,
machen,
ja,
wo man
ja.
sie nicht kaufen möchte. So geht es mir nämlich zum Beispiel mit der Gigolo. Das ist dann das
Also der
nächste.
Gigolo, ich finde, das Titelstück ist eines der besten Tracks überhaupt, den er gemacht hat. Ja, und das ist auch schon in meinem Warenkorb.
Ja, also ich
Ja,
habe mal
schon.
vor langer Zeit einmal, ich glaube, auf einer Plattenbörse in einer damals auch schon guten Ausgabe gekauft und habe es seitdem nie wieder gehört und habe es jetzt aus gegebenen Anlass wieder rausgezogen und war auch von den Socken, was das für eine kreative, stimmige Musik ist, die da an den Tag gelegt. Mich hat's ein bisschen genervt, weil der Titel ist schon so, das Titelbild ist irgendwie, man sieht
Ja,
halt
es ist halt
Trompete
ein
spielen.
bisschen, es ist sehr Lee Morgan-like, ja. Es ist, steht ja irgendwo über ihn, er hat gerne diesen Mr. Bad Guy so von gegeben. Und da kam halt auch sicher dazu, erstens der Erfolg, den er hatte, zweitens, dass er noch so jung war, drittens die Heroinsucht, die ihn vielleicht auch noch ein bisschen mehr selbst süchtig oder wie auch immer. Du weißt, was ich meine, mir fällt
Ja,
jetzt gerade
ja.
der Begriff dafür, ja, gemacht hat. Ja, das passt so ganz gut zu
Aber
ihm.
da funktioniert zum Beispiel auch das Zusammenspiel mit seinem Saxophon gegenüber, was in dem Fall der Wayne Shorter ist, finde ich sehr, sehr gut. Da feuern sie sich wirklich gegenseitig an, finde ich. Und der Wayne Shorter ist auch sehr kreativ, aber natürlich ein bisschen zurückhaltender als zum Beispiel ein Joe Henderson wäre. Und vielleicht funktioniert es deswegen so gut, weil das spielt wirklich der Lee Morgan auf dieser Platte durchgehend auf einem extrem hohen Niveau und ist sehr kreativ.
Genau. Bevor wir die erste Hälfte der 60er abschließen, möchte ich noch auf ein Album hinweisen, das wir zuerst übersprungen haben, aus dem Jahr 64, das nennt sich Tomcat. Ist auch mit dem Jack McLean. Daneben ist dann Curtis Fuller an der Posaune, Michael Tyner. Das erste und einzige Mal, glaube ich, wenn ich mir das richtig gesehen habe. Und der Art Blakey spielt da auch mit. Und da bei dem Album Tomcat ist zumindest die erste Seite toll. Und auch das Stück, das ich ausgesucht habe, Exotic. Das ist ein sehr komplexes und relativ langes Stück. Und deswegen reicht das aus diesem anderen Album ein bisschen raus, ja. Also es sticht ein bisschen hervor, weil es tatsächlich ein komplexes und längeres Stück ist. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, Tomcat gibt es im Moment aber nicht am
Ich
Markt.
fürchte auch, genau. Aber damit bewahrheitet sich eigentlich das, was wir angekündigt haben, dass in diesen Jahren, ich sage mal so, mit den späten 50er Jahren, bis hinein in die Mitte der 60er Jahre, wo er eigentlich im Wesentlichen in gleicher Stilistik einfach Hardbop präsentiert hat, er trotzdem nicht langweilig gewesen ist und eine extrem hohe Dichte von wirklich sehr, sehr amüsanten Alben zusammengebracht hat, bei vielen anderen Musikern seiner Preisklasse aus dieser Zeit, mir fällt jetzt der Dexter Gordon zum Beispiel, na, wobei auch da gilt Gleiches, denkst du, okay, der hat auch eine extrem lange Zeit übrigens auch auf Blue Note, dann in dem Fall eben am Saxophon seinen Hardbop gespielt, aber da gilt, ich korrigiere mich, aber es gilt eben Gleiches wie beim Lee Morgan, das sind eine große Menge von Platten des gleichen Stils entstanden, aber alle sehr, sehr unterhaltsam und es fällt schwer zu sagen, aus dieser Zeit brauchst du eigentlich nur Album Nummer sowieso, weil alle anderen gehen einen ähnlichen Weg. Ja, sie haben zwar alle ähnliche Stilistik, aber es ist vom musikalischen Spannungsbogen jede für sich sehr eigenständig und sehr angenehm zu hören.
Ja, offensichtlich haben sie sich auch gut verkauft, sonst hätte er nicht so viel Gelegenheit
Ja.
gehabt, Sessions aufzunehmen.
Ja.
Das wird wohl so sein. Ja, also mit Gigolo schließen wir so die erste Hälfte der 60er Jahre ab. Und es geht dann weiter ich sage es jetzt einmal in beliebiger Reihenfolge, weil aus den Daten oder Unterlagen, die man da habe, nicht hervorgeht, wann die Alben tatsächlich aufgenommen und erschienen sind. Ich habe da nämlich für 66 vier Alben gleich stehen. Die werden wohl nicht alle 66 rausgekommen sein. Das ist Charisma, Der Raja, Delightful und Search for the New Land.
Delightful Lee darf ich noch korrigieren,
Delightful Lee, ja, du hast
was
recht, ja.
ja als
Ja,
Wortspiel sehr nett
natürlich,
ist,
da
ne?
wieder ein Wortspiel, ja, freilich.
Delightful Lee.
Ja.
Also Ich bin gespannt, ob du zu Charisma und Raja Erhellendes sagen kannst und willst. Die habe ich ehrlich gesagt ausgelassen.
Also Charisma, das einzige Hellende, das ich zu sagen habe, dass ich immer hingeschrieben habe, Durchschnitt. Ja. War kein besonderes Album. Zu The Raja, das ist ein sehr eigenwilliges Cover. Beziehungsweise der Lee Morgan mit einer sehr eigenwilligen Frisur, sagen wir es einmal so. Straighter Hard Bop, ein Samba-Stück ist drauf zu finden. Mit Once in a Lifetime wieder so ein cooler Filmsong. Ja, aber der Rest eher zu vernachlässigen.
Also 66 sind für mich wirklich die beiden Alben, mit denen ich mich nicht nur enger beschäftigt habe, sondern die ich auch beide durchaus empfehlen würde. Spannt sich nämlich gerade, das sozusagen, da fängt gerade eine Kurve an. Da kratzt er für mich gerade die Kurve. Delightful Lee ist
Na, sag
irgendwie.
einmal was zu Lightfoot, da bin ich ja gespannt,
Genau. Also
was du.
Delightful Lee ist irgendwie so seine letzte Hardbop-Platte, finde ich, die aus unterschiedlichsten Gründen interessant ist. Das erste ist, dass er bei ungefähr der Hälfte der Stücke mit einem sehr konsistenten Quintett spielt mit dem Joe Henderson. Auch der McCoy Tyner ist da wieder dabei.
Ah, kommt doch wieder, also. Bob Granger und Billy Higgins.
Ja. Und dann der Rest ist aber mit einem größeren Orchester. Und wenn ich richtig gelesen habe, unter der Leitung von Oliver Nelson, der ja uns auch durchaus bekannt ist mit ein paar wichtigen Platten, durchaus auch Kronenplatten. Und das ist natürlich dann schon ein interessantes Environment, in dem man sich da befindet. Und sie spüren dann auch, ich weiß es jetzt nicht, ob in der kleinen oder in der großen Besetzung, zum Beispiel einen Beatles-Hit, ich weiß jetzt gar nicht welchen, der aber sehr, sehr
Lass mich mal
interessant
kurz
ist,
nachschauen.
weil du damit auch quasi so ein bisschen auch verstehst, wie damals überhaupt der Jazz sich mit dem Great American Songbook auseinandergesetzt hat. Für uns ist ja das Great American Songbook so wenig geläufig, unterstelle ich jetzt einmal, dass für uns Jazz aus dieser Zeit vor allem nach Jazz klingt. Aber eigentlich ist ja der Jazz eine kreative Auseinandersetzung gewesen, in seiner eigenen Stilistik eben mit den klassischen, sehr eingängigen Populärsongs dieser Zeit. Und wenn man dann aber ein Populärlied eben der Beatles hört und dann sieht, wie das im Jazzmäßig eben verändert wird, dann ist allein das schon wert, diese Platte gehört und vielleicht sogar gehört zu haben und zu besitzen.
Vorsicht, ja. Vorsicht, ja. Also, ich habe es gerade recherchiert. Es ist 66 aufgenommen. Das stimmt schon. Wir sind im richtigen Jahr, ist 67 erschienen. Der Beatles-Song ist eigentlich eine der größten Schnulzen, die die Beatles jemals gemacht haben, nämlich Yesterday.
Yesterday, genau, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das vom Lee Morgan hören muss. Kann ich nicht sagen. Ich glaube es nicht. Wie ich das Album gehört habe, war ja gleich das erste Stück, das heißt Sally So, ja. Extrem verstörend, weil man dachte, was ist denn das, ja. Und beim zweiten Mal hören habe ich das so genial gefunden, das ist Sally So, dass diese Happy Nummer, ja, so würde ich das mal bezeichnen, auch Eingang in die Playlist gefunden hat, weil es so außergewöhnlich kitschig und dann aber auf der anderen Seite wieder toll war, ja. Ich weiß es nicht, insgesamt habe ich die Platte okay gefunden, aber schon etwas enttäuschend.
Nein, also sie wäre sicher auch nicht einer meiner heißesten Tipps, aber alleine aufgrund des Umstands, dass eben da wirklich auch Orchester zum Zug kommt. Und ja, auch mir gefällt Yesterday mit Abstand nicht so gut wie viele andere Sachen auf der Platte. Aber die Vielfalt, die diese Platte bietet, sagt auch viel, finde ich, über den Lee Morgan aus und vor allem nimmt sie auch ein bisschen vorweg, in welche Richtung er dann eigentlich schon mit den nächsten Platten geht.
Ja, und jetzt haben wir wieder also eine Platte habe ich noch aus dem 66er Jahr, die möchte ich auf dich verweisen. Du wirst sie sicher nennen jetzt, weil wir sind jetzt irgendwo beim Umbruchalbum angelangt, ja. Obwohl
Genau.
auch danach wieder Dinge gekommen sind, die eigentlich in die alte Zeit gehören, ja.
Definitiv, definitiv, genau. Das verwirrt auch ein wenig, weil, also ich hätte jetzt eigentlich Search for New Land
Genau.
genannt. Und da ist es eben so, dass ich glaube, es ist auf der Seite 1 eben der große Song, wo er bereits neue Wege geht, der sehr, wie soll ich sagen, sehr afrikanisch, sehr ein langes Stück.
Ja, das 16 Minuten ist das
Ja,
Titelstück, ja, und
es ist jetzt nicht super experimentell, aber es hat eben diese Anklänge an Ethno-Music und diesen Anspruch eben, sich weiterzuentwickeln. Also ein bisschen könnte man auch sogar schon, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne Fusion da hineininterpretieren.
ja, es ist vor allem viel Modales dabei, ja.
Es ist sehr schön modal
Du
und es ist
hast ja
genau.
mit Wayne Shorter und Herbie Hancock zwei und einen Reggie Workman oder Reggie Workman kann man auch nennen, die alle viel Input da reinbringen, ja. Und was, glaube ich, noch interessant ist bei dem Album, dass du erstmal so einen Gitarristen hast, nämlich den Grant Green. Und gerade das, wenn du das Titelstück angesprochen hast, der Herbie Hancock spielt da extrem entspannt auf dem Stück. Also so,
Ja.
das ist ein richtiger Flow, ja.
Ja, es ist wirklich genau, Flow ist das richtige Wort. Es ist eine gleichermaßen eingängige, aber durchaus auch anspruchsvoll komplexe Musik, die versteht, den Hörer für sich einzunehmen. Das ist das, was mir ganz generell beim Lee Morgan gut gefällt, dass er eigentlich im Grunde immer wirklich sehr hörbar ist, obwohl er sich durchaus auf den späteren Werken manchmal sogar fast ein bisschen in Richtung, zumindest mit einzelnen Trompetenbrocken in Richtung Free-End hinaus wagt. Aber es ist immer Musik, wo man zuhören kann und die einen trotzdem nicht anstrengt. Und das aber auch nie langweilig wird. Und das ist dann schon durchaus
Ja,
eine hohe Qualität.
absolut. Im Gegensatz zu den Alben oder die danach kommen, wie Sonic Boom, ja, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, da bleibt nichts hängen bei mir. Das ist.
Sonic Boom habe ich komplett ausgelassen.
Ja, es ist auch gut so. Ja,
Ja, wobei die Platte aus dem gleichen Jahr, die danach folgt,
dann
zumindestens
haben wir du meinst du The
Procrastinate.
Procrastinator.
Genau,
Da
ja.
hast du eine Besetzung, die Großes erwarten lässt. Du hast wieder Wayne Shorter, Herbie Hancock, du hast den Ron Carter, also du hast im Grunde drei Leute vom Miles Davis Quintett, du hast den Bobby Hutcherson noch dazu. Aber ehrlich gesagt, außer einigen guten Momenten bleibt auch das Album hinter meinen Erwartungen.
Also da scheiden sich unsere Einschätzungen, was ja immer spannend ist. Ich finde das recht gelungen. Du hast recht, es gibt eher, wie soll ich sagen, sehr, sehr erwartbare und hartpoppige Momente auf der Platte. Aber es gibt eben auch dann wirklich durchaus den Einstieg ins Modale und das funktioniert für mich eigentlich ganz gut und immer auch die Platten eigentlich ganz gern.
Okay. Gut. Lee Morgan hat sich dann in den späten 60er Jahren auch für die Bürgerrechtsbewegung eingesetzt und der musikalische Ausdruck ist wohl des Albums Sixth Sense. Schon die Stücke sprechen dafür. Ich habe da beispielhaft rausgehoben: The Cry of My People. Das Album ist sehr bluesig. Und es ist halt der Versuch eines politischen Statements ohne Text.
Wo würdest du es einordnen? Ist das am ehesten schon, du sagst bluesig, ist das mehr Hardbop bluesig oder schon in Richtung Fusion?
Ich glaube, es ist eher modalbluesig, wenn du mich fragst. Es ist dieser Übergang, den er da schafft von Search for the New Land über dann wieder die eher klassischen Alben, dann weiter. Und jetzt, glaube ich, kommen wir dann wirklich in die letzte Phase, die insofern, denke ich, auch deswegen interessant ist, weil er einen neuen Kompagnon gefunden hat, nämlich den Benny Maupin. Und der dürfte ihn schon sehr beeinflusst haben. Weil
Absolut, ja.
die Musik ändert sich sehr langsam zwar, aber sie ändert sich. Ja.
Ganz richtig, der Benny Maupin ist ja auch eigentlich einer der ganz großen des Modalen bis hin zum Free Jazz gewesen, der sich auch auf den eigenen Platten eher explorativ in diese Richtung entwickelt hat und irgendwo mit dem, ich sage mal, prinzipiell schon eher dem straighten Jazz verhafteten Lee Morgan eine sehr, sehr funktionierende Einheit gebildet hat. Und wie du richtig sagst, ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal von Taru. Platte, die es
Ja.
übrigens auch gerade jetzt in einer sehr schönen
Genau.
Remote Edition gibt, als, wie heißt diese sündteure Geschichte? Tone Poet, genau.
Tom Poet, ja.
Leider teuer, aber wirklich gut. Und die Platte ist schon wieder mal quasi eigentlich, steht sie für diesen Aufbruch. Teilweise sehr eingängige Geschichten. Die zweite Nummer ist eine vollkommen fast schnulzige Liebes-Love-Joy-Geschichte sozusagen. Aber insgesamt gesehen ist diese Platte von hoher Energie getragen, was unter anderem auch dem Gitarristen geschuldet ist. Er hat auch auf der Platte wieder einen Gitarristen engagiert. In dem Fall ist es der George Benson. Und der George Benson funktioniert da für mich ähnlich spannend wie auf der Miles Davis-Platte, die ungefähr in der gleichen Zeit entstanden ist. Nur ist der George Benson hier auf Taru deutlich konsistenter als auf dem Miles Davis Quintet Album, das mir jetzt in der Sekunde gerade nicht einfällt, aber ungefähr um die gleiche Zeit ist es entstanden. Und ganz wichtig ist eben das erstmalige Erscheinen von Benny Maupin, der da ein sehr, sehr spannendes Element am Tenorsaxophon einbringt.
Der übrigens noch lebt.
Schön,
Der
vielleicht
ist
kommt.
43 geboren.
Vielleicht kommt er mal nach Wien.
Und ja, dass er auf Bitches Brew mitgespielt hat, das ist, weißt du ja ohnehin besser als jeder andere.
Wie gesagt, er war einer von denen, die wirklich
Und
sehr stilprägend in der Zeit Musik gemacht haben und eben sehr
ja.
experimentell waren auch.
Er hat sogar bei den Headhunters mitgespielt. Das habe ich nicht gewusst. Gut, ja, Taro hast du erwähnt. Das nächste Album mit Benny Maupin war dann Caramba. Das Cover ist, naja, aber insofern ein gutes Album, also zumindest mir jetzt gefallen, weil ich finde es sehr spritzig, es ist unterhaltsam, es sind südamerikanische Rhythmen da im Jazzgewand. Und der Benny Maupin spielt auch ein wenig free auf dem Album.
Gut, ich meine, damit nähern wir uns eh, denn aus meiner Sicht gibt es jetzt noch zwei Alben, die erwähnenswert sind,
Ja.
aber diese beiden sind die, für die Vitalie Morgan eigentlich mein Herz im Sturm erobern könnte, jederzeit, weil die sehr, sehr eigenständig sind, sehr epochal und wirklich tiefe Spuren, finde ich, letztendlich hinterlassen haben in der Jazzgeschichte. Also das Interessante an Live at the Lighthouse ist für mich auch die Produktionsentwicklung, wie es nämlich rausgekommen ist, ist es als ein Doppelalbum rausgekommen und dann erst viele Jahrzehnte, ich glaube in den 80er oder 90er Jahren, als CD, und zwar als Dreifach-CD und dann nochmal 20 Jahre später, eh zur jetzigen Zeit, haben sie auch noch die restlichen Aufnahmen aus dieser Zeit ausgegraben und daraus, ich glaube, eine Fünffach-CD gemacht. Also ich kenne die Fünffach-CD nicht. Ich weiß nur, dass das, was zusätzlich zu Doppel-LP dann auf den CDs drauf ist, ist dermaßen spannend, dass es auch interessant wäre zu hören, ob das Ganze auf 5 CDs dann noch mehr hergibt.
Ja. Also, wenn man das Album kaufen will, muss man ein bisschen aufpassen.
Bitte, jetzt bin ich gespannt.
Das ursprüngliche Doppelalbum ist auf einer CD erschienen. Ja, das gibt es am Markt. Die erweiterte Fassung mit drei CDs gibt es am Markt nicht wirklich. Also, du hast eines ergattert vor kurzem. Ich weiß nicht wo. Ich habe jetzt nochmal recherchiert. Ich hätte jetzt keines gefunden, vielleicht auf Discogs. Ja.
Nein, ich hab's auf ganz lustig, eigentlich in einem Bookshop, ich glaube World of Books heißt es, ergattert, die auch nebenbei CDs haben. Es war auch das einzige Exemplar in einem halbwegs guten Zustand. Ich musste ein bisschen restaurieren, aber wurscht. Und genau, also das kriegt man wirklich nur mal in Einzelausgaben. Was mich wirklich interessieren würde, ist eben, wie gesagt, wie sich das Ganze tut wenn man es auf 5 CDs ausrollt, wie es jetzt eben gerade passiert ist. Weil, wie
Ja,
gesagt, der
dazu
Übergang.
wollte ich eben gerade kommen. Ja, der Complete Life at the Lighthouse gibt es jetzt. Das sind tatsächlich 6 CDs. Ja.
6. Hast du dich reingehört, oder?
Kosten 50 Euro im Moment. Nein, sorry, es sind 8 CDs. Ja.
Habe ich ja.
Also damit wird es eigentlich wieder billig bei 8 CDs. Ich frage mich, ich glaube aber, dass es redundant ist, weil du kannst jetzt natürlich das Set 1, Set 2 und Set 3 anhören von einem Tag und vom anderen Tag auch. Nur die Titel, also die Stücke unterscheiden sich jetzt, die Titel unterscheiden sich nicht, ja. Und ob jetzt, ich weiß es nicht, Speedball so oder so interpretiert wird, ich glaube nicht, dass da große Unterschiede sind. Insofern ist es ein Album, das man sich kauft, um irgendwie als Komplettist etwas zu haben. Man wird es dann einmal durchhören. Ich fürchte, ein zweites Mal wird es dann nimmer
Ja.
gehört
Du
werden.
warst ein bisschen beschäftigt mit deiner Technik, daher muss ich für dich noch
Ja.
einmal wiederholen und für unsere lieben Hörerinnen und Hörer draußen sozusagen quasi vielleicht auch noch einmal vertiefen. Also der Übergang von der ursprünglichen Einfach-CD-Doppel-Vinyl-Ausgabe auf die 3 CDs, also der ist wirklich sehr empfehlenswert. Da gibt es
Absolut, ja.
gar keine Redundanzen, da ist wirklich jedes einzelne Stück sehr eigenständig. Und auch was spannend eben ist aus meiner Sicht, du hast da genau, da wirft sich die Frage auf, wäre nachher noch Großartiges gekommen oder wäre er weiter auf der Welle geschwommen? Weil ich meine, das Einzige, was man gleichzeitig spannend, eingänglich, aber auch vielleicht ein bisschen langweilig finden könnte, ist, dass er eigentlich in dieser Zeit nicht nur modal gespielt hat und teilweise dann experimentell, avantgardistisch, vielleicht sogar free teilweise die Sachen geworden sind oder sehr, sehr funkig, jazzrockig, aber teilweise durchaus auch wieder so klassisch in den Hardbop hineinsteuernd. Und das ist dann zwar alles nett gewesen, aber zugegebenermaßen auch wenig aufregend.
Richtig, ja. Aber darauf wollte ich hinaus. Also wenn das Album kaufen, dann die 3-CD-Version. Ja. Nicht die 8er, also außer es will wir für alle 3 Sets von ich weiß nicht wie viele Abenden haben und auch nicht die 1-CD-Version. Der wird viel abgeschnitten.
Ja.
Genau. Ja, also auch diese Live-Aufnahme mit Benny Maupin, warum der Benny Maupin dann verschwunden ist bei dem letzten Album, das vom Lee Morgan existiert, The Last Session, weiß ich nicht. Da gab es dann wieder eine komplett neue Besetzung. Da kommt plötzlich der Cracken Moncur, der Dritte, aufs Tapet und auch andere Musiker, die ich nicht so wirklich kenne. Ja, und das ist jetzt eigentlich schon Avantgarde, ne? Und in eine Zukunft weisend, die aber dann leider nicht mehr stattgefunden hat.
Ja, also das ist wirklich, da lasst er uns eigentlich atemlos zurück ein bisschen, wenn man da den direkten Weg von seiner gerade ausführlich besprochenen Live-Platte eben zu dieser letzten Studio-Session, wenn man das jetzt versucht, ein bisschen so fortzusetzen, dann wäre da schon so sehr, sehr viel Spannendes drin gewesen. Aber es ist natürlich auch dem Lee Morgan zuzutrauen, dass er einfach in diesem Stil weitergemacht hätte, was schon spannend genug gewesen wäre. Und halt auch immer wieder so einen bunten Stilmix aus jazzrockigen, hardpoppigen, modalen, teilweise experimentellen fortgeführt hätte. Schwer zu sagen. Fakt ist, es ist sicher schade, dass er uns nicht weiter mit weiteren Aufnahmen beglückt hat.
Ja, und das wäre es eigentlich für heute.
Genau. Wir haben schon wieder ein rundes Stunderl rumgebracht und unsere die Interessierten hoffentlich nicht gelangweilt, damit kurz und schmerzlos ein herzliches Baba von meiner Seite.
Ja, und wir lassen es heute mit den Hinweisen und Anmerkungen. Im Grunde, wer uns hören will, der findet uns egal wo. Google findet uns auch, also insofern machen wir Schluss für heute. Einen schönen Herbstbeginn und wir hören einander in einem Monat wieder.
Weil du vom Finden gesprochen hast, lieber Stefan, ich finde, das hast du jetzt sehr nett abgeschlossen. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.